Ja, als wir in der Bibelschule Brake waren, das ist also ein paar Jahre her, da war ein junger Mann in der Klasse unter mir. Und dieser junge Mann wuchs in einer großen russlanddeutschen Gemeinde auf, die auch in unserem Gemeindebund ist. Einige Zeit später wechselte er dann in eine andere Gemeinde. Dort war er sehr aktiv. Er war Musiker und hat in der Band gespielt. Er hat auch unter anderem die Predigt in der Bibelschule beim Bankettabend gehalten, also so eine interne Feier. Er hat auch in seiner Gemeinde gepredigt. Er war verheiratet und er hatte eine kleine Tochter. Also äußerlich könnte man sagen, schien alles perfekt zu sein. Aber innerlich hatte er große Probleme, was für den Rest so nicht wahrnehmbar war. Er hatte Depressionen, die wurden immer schlimmer. Das führte dann dazu, dass er die Bibelschule abgebrochen hat. Also nachdem wir da schon absolviert hatten, hörte ich das dann irgendwann, dass er die Bibelschule abgebrochen hat und dass er alleine, ohne seine Frau, in eine Großstadt gezogen ist. Er brauchte Ruhe, er zog sich immer weiter zurück, er isolierte sich von allen Leuten aus seiner Vergangenheit. Ja, und dann passierte es tatsächlich. Dieser junge Mann beging Selbstmord, Suizid. Und das war für alle ein riesiger Schock. Tausende Fragen ploppen auf. Wie konnte das passieren? Hätte man das nicht irgendwie verhindern können? Wieso tut er sowas? Wo ist seine Seele jetzt? Und viele weitere schwere Fragen, die damit verbunden sind. Und auch aus der eigenen Familiengeschichte weiß ich, wie schwer dieses Thema ist. Also, und wie heftig dieses Thema ist. Also, ich rede jetzt nicht nur theoretisch darüber, sondern ich weiß auch um die leidvolle Praxis. Heute soll es um das Thema Suizid gehen. Suizid, es ist ein hartes, es ist ein sehr ernstes Thema und es gibt sicher einfachere, angenehmere Themen, über die man sich so unterhalten kann, wenn man als Geschwister zusammenkommt in der Gemeinde. Aber es ist ein wichtiges und ein dringendes Thema, das uns in der Gemeinde häufiger begegnet, als jetzt vielleicht der Großteil denken mag. Das taucht immer mal wieder in der Seelsorge auf und deswegen müssen wir darüber reden. Dieser Abend soll dazu dienen, dass Menschen geholfen wird, damit es eben nicht dazu kommt, wie in der Eingangsgeschichte, in der realen Geschichte erwähnt. Und wir wollen das heute Abend in drei Schritten machen. Wir wollen Suizid verstehen, den Suizid bewerten und gucken, wie man den Suizid verhindern kann. Also Suizid verstehen, bewerten, verhindern. In diesem Dreischritt wollen wir das Ganze heute angehen. Also im ersten Schritt überlegen wir, was ist das überhaupt? Im zweiten gucken wir, was sagt die Bibel dazu? Wie kann man das biblisch bewerten? Und drittens, wie kann man Menschen helfen? Wie kann man das irgendwie vermeiden? Wir starten mit Punkt 1, Suizid verstehen. Ein paar Zitate zu Beginn. Es gibt wohl kaum etwas in seiner Bedeutung so Sublimes, das heißt fein oder erhaben, so Sublimes oder auch Erhabenes wie den frei gewählten Tod als gelassener Ausdruck vollkommener geistiger Souveränität. Peter Rudel. Erwin Koch sagt, der Tod von eigener Hand ist und bleibt die stärkste aller Unabhängigkeitserklärungen. Napoleon Bonaparte soll gesagt haben, der Selbstmord ist das größte Verbrechen. Welchen Mut kann derjenige besitzen, der vor einem Wechsel des Glücks zittert? Der wahre Heldenmut besteht darin, über das Elend des Lebens erhaben zu sein. Und aus Friedrich Schillers Kabale und Liebe stammt der Satz, Selbstmord ist die abscheulichste Sünde, mein Kind, die einzige, die man nicht mehr bereuen kann, weil Tod und Missetat zusammenfallen. Wenn wir so diese vier Zitate uns mal vor Augen halten, die jetzt einfach frei exemplarisch gewählt sind, dann fällt auf der einen Seite wird Suizid als der Ausdruck geistiger Souveränität und stärkste Unabhängigkeitserklärung bezeichnet. Also das ist so die letzte Unabhängigkeitserklärung, wo der Mensch sagt, ja, ich lebe für mich und ich kann entscheiden und so weiter. Und es ist eine geistige Souveränität, also es wird sehr verherrlicht, es wird positiv dargestellt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, es wird als das größte Verbrechen überhaupt und die abscheulichste Sünde überhaupt bezeichnet. Und irgendwie ist es eine ambivalente Bewertung, so wenn man in die Gesellschaft hineinschaut. Einerseits verherrlichend positiv, einerseits die schlimmste Sünde überhaupt. Dann kommen wir weiter, um uns dem ganzen diesem Themenkomplex anzunähern und schauen uns erst einmal ein paar Begrifflichkeiten an. Da gibt es zum einen den Begriff Selbstmord. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Begriff. Der ist aber nicht unproblematisch, da Mord juristisch immer die Tötung eines anderen Menschen meint. Und Experten, die mit Leuten zusammenarbeiten, die sowas verarbeiten müssen, die sagen, dieser Begriff Selbstmord erschwert die Trauerarbeit, weil die Menschen ständig mit diesem Begriff Selbstmord zu tun haben und das dann weniger gut verarbeiten können. Es gibt den Begriff Freitod. Das klingt sehr verherrlichend oder auch beschönigend. Da denkt man, dass jemand endlich die Freiheit erlangt hat. Und das suggeriert ja auch so eine Selbstbestimmung. So, ich kann das jetzt ganz frei für mich entscheiden und niemand führt mich dahin. Das ist meine eigene Entscheidung. Aber diese Selbstbestimmung, diese Freiheit, die gibt es meistens nicht. Dann gibt es den Begriff Selbsttötung. Das unterscheidet sich jetzt nicht sehr vom Selbstmord, ist aber ein bisschen weniger stark ausgedrückt. Vermeidet den Begriff Mord eben und ersetzt ihn halt durch Tötung. Und es gibt den Begriff Suizid. Kommt aus dem Lateinischen. Suicidium und meint eben Selbsttötung und ist einfach nur der Fachausdruck aus dem Lateinischen. Und dabei, bei diesen ganzen Begrifflichkeiten, muss man auch einige Begriffe auseinanderhalten. Und zwar Suizidgedanken, Suizidversuche und den Suizid. Also es gibt Menschen, die tragen sich mit diesem Gedanken herum, sich selbst das Leben zu nehmen. Das sind die Suizidgedanken. Man ist des Lebens überdrüssig geworden, man möchte sterben und man überlegt vielleicht, wie man das machen kann. Suizidgedanken. Dann gibt es Suizidversuche, also man probiert es, sich umzubringen und es scheitert. Man überlebt das. Das ist der Suizidversuch und dann eben der Suizid. Das ist dann ein Suizidversuch, der leider erfolgreich war. Zu diesen Versuchen, Suizidversuchen, muss man sagen, dass also statistisch Frauen es weitaus häufiger probieren als Männer und Männer es aber weitaus häufiger tun. Also Frauen probieren es sehr häufig und bei Männern gelingt es viel häufiger. Genau das Gleiche beim Alter. Jüngere probieren es viel häufiger und es scheitert und Ältere vollziehen ihn tatsächlich viel häufiger. Statistiken werden wir uns gleich auch noch anschauen. Ich denke, Suizid ist wahrscheinlich der passendste Begriff. In der Forschung, in der Fachliteratur ist es eigentlich der am meisten gewählte Begriff, ist am gängigsten, deswegen spreche ich auch hier die ganze Zeit von Suizid. Ja, jetzt möchte ich noch ein paar rechtliche Sachen weitergeben, wie das eigentlich so in Deutschland oder in Europa auch rechtlich geregelt ist. Weil wir bewegen uns ja in so einem Themenfeld zwischen Theologie, Medizin, Jura, also in diesen Bereichen bewegen wir uns ja und Philosophie, Ethik und so weiter. Als erstes muss man sagen, Suizid ist in Europa, in Deutschland Menschenrecht. Also der Europäische Gerichtshof hat 2011 festgelegt, dass es zu den Menschenrechten gehört, sich selber das Leben zu nehmen. Wie das jetzt zu bewerten ist, ist jetzt eine andere Frage. Zweitens, Suizid ist in Deutschland nicht strafbar. Am 26.02.2020, also gar nicht so lange her, hat das Bundesverfassungsgericht Folgendes festgelegt: Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend, seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Also jeder hat das Recht, sich das Leben zu nehmen. Und wenn das jemand tut, dann muss der Staat, dann muss die Gesellschaft das respektieren. Da kann man jetzt nichts machen, quasi, da wollen wir auch nichts machen. Das wollen wir nicht strafrechtlich irgendwie verfolgen. Ist ja auch die Frage, wie das bei einem geglückten Suizidversuch auch gehen soll. Aber wenn es ein misslungener, also nur ein Versuch war, könnte man darüber nachdenken, ob das dann strafbar wäre. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das nicht strafbar ist. Und dann habe ich noch etwas ganz Erstaunliches gelesen, und zwar, auch, dass der assistierte Suizid nicht strafbar ist. Und das wusste ich nicht. Ich war ein bisschen geschockt. Das heißt, die Beteiligung eines Dritten am Suizid ist in Deutschland nicht strafbar. Und da sind wir eigentlich schon relativ nah beim Thema Sterbehilfe. Also man darf in Deutschland anderen Menschen helfen, zu sterben. Und das hat mich schon ein bisschen geschockt. Also wenn der Wille des Suizidenten, also des Sterbewilligen, klar und deutlich ist, dann darf jemand da helfen. Da hat nämlich das Bundesverfassungsgericht im gleichen Zuge Folgendes formuliert. Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Bislang ist das aber nur so vom Bundesverfassungsgericht formuliert gewesen, aber es gibt noch keine neuen Gesetze, die das Ganze irgendwie geregelt haben. Also seit 2020 bewegen wir uns da in einer Grauzone. Der Gesetzgeber hat ja wahrscheinlich in der Zeit andere Gesetze sich um die kümmern müssen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall ist das noch so ein Graubereich, aber assistierter Suizid ist in Deutschland tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht erlaubt, aber Suizid ist polizeiwidrig. Und dieser Begriff meint, dass Beamte, wenn sie im Gefängnis dienen und dort Insassen sind, die einen Suizid begehen wollen, dann sind die Beamten verpflichtet, diesen Suizid zu verhindern. Und zwar notfalls auch mit Gewalt. Und auch jeder normale Bürger, dem ist es erlaubt, er ist nicht dazu verpflichtet, glaube ich, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber dem ist es erlaubt, andere Menschen daran zu hindern, einen Suizid zu begehen. Und jetzt, also man darf auch sogar Gewalt dabei anwenden. Und jetzt merken wir bewegen uns einem juristischen Widerspruch. Also jemand ist da, der darf etwas tun, wo der Staat auch sagt, das ist sogar ein Menschenrecht. Aber jetzt darf jemand kommen und ihn an diesem Menschenrecht hindern und ihn sogar mit Gewalt davon abbringen, das zu tun. Das ist ja widersprüchlich. Also wenn man sagt, ich darf jetzt ein Glas Wasser trinken, das ist für mich erlaubt, für jeden erlaubt, dann wäre es ja in jedem Fall verboten, wenn jetzt Jonah käme und mich ausnockt, damit ich nicht trinke. Dann wäre das irgendwie Körperverletzung, Nötigung oder was auch immer. Es sei denn, er wüsste, dass es eine giftige Substanz und will mich retten. Ne? Aber mich darf daran niemand hindern, weil ich darf ja Wasser trinken. Aber beim Suizid ist man in so einer ganz komischen Situation. Schirmacher sagt, diese Situation ist widersprüchlich. Etwas, was prinzipiell nicht strafbar, ja angeblich das gute Recht des Einzelnen ist, darf dennoch verhindert werden. Ja, so ist die rechtliche Situation in Deutschland zurzeit. Wie sieht es denn aus, so in der Geschichte, in anderen Kulturen oder anderen Religionen? Da möchte ich ganz kurz auch darauf eingehen. In der Antike war es so, dass zum Beispiel Aristoteles, der große Philosoph, Suizid als Feigheit bezeichnet hat, also absolut verurteilt hat. Dann gibt es aber noch diese eine Episode, wo Sokrates, ein anderer großer Philosoph, hingerichtet werden sollte und dann diesen Schierlingsbecher trinken musste. Also er hat ihn eigenständig getrunken, dieses Gift, und ist dann, während er dann noch weiter philosophiert hat, wie es überliefert ist, dann verstorben ist. In Rom, in der Antike, war es aber ein heldenhafter Tod, wenn die Schlacht auswegslos war. Dann war es eine Heldentat, wenn man sich dann selbst umgebracht hat. Und in der Philosophie gab es so eine Richtung, die nennt man die Stoa, also die Stoiker. Und diese Stoiker-Philosophen, die haben den Suizid verherrlicht. Also auch in der Antike gibt es sowohl positive als auch negative Bewertungen. Im Judentum, da gibt es diese ganz bekannte Geschichte in Masada, diese Festung, wo die Römer drauf und dran waren, diese einzunehmen und dort sich die Juden, ich glaube 900 Mann, Frauen und Kinder waren das da ungefähr, Massenselbstmord begangen haben. Eigentlich war es kein Massenselbstmord, eigentlich war es ein gegenseitiger Massenmord. Also die haben sich gegenseitig hingerichtet und im Endeffekt war eigentlich der Letzte, der übrig geblieben ist, der Einzige, der Selbstmord gemacht hat. Aber als Kollektiv haben sie sich quasi alle umgebracht, damit die Römer nicht kommen, und dann kann man sich ausmalen, was dann ja passiert wäre. Aber ansonsten ist es im Judentum natürlich aufgrund auch des Alten Testaments verboten gewesen. Im Islam kennen vermutlich alle diese Selbstmordattentate, gibt es ja immer wieder, wo Leute sich in die Luft sprengen oder andere schlimme Dinge tun. Im sogenannten Heiligen Krieg, im Dschihad, ist das möglich, ist das sogar erstrebenswert, wenn man für die Sache Allah kämpft und dann Leute mit in den Tod reißt und selber dabei drauf geht. Man kriegt dann auch Belohnung im Paradies und die Familien werden zum Teil finanziell ausgestattet. Also da ist es sehr, sehr prominent im Islam. Und dann in Japan, mal so im Fernost, da kennen vermutlich einige auch diesen Begriff Harakiri. Das ist der Suizid, nachdem man eine Pflicht verletzt hat. Also sagen wir mal, jemand ist im Kampf, ein General oder so, und sie haben jämmerlich versagt und haben Schande auf sich geladen. Da ist ja Ehre auch sehr, sehr wichtig. Dann ist das eine Möglichkeit, sich selber mit einem Dolch ja umzubringen, um wieder die Ehre herzustellen für die Person, für die Familie und letzten Endes für das Land. Das durften aber nur ausgewählte, besondere Kämpfer tun. Und auch in Japan ist bekannt dieses Kamikaze, wo eben ja, Piloten im Zweiten Weltkrieg dann die Flugzeugträger der Amerikaner und anderer Nationen dann angegriffen haben und dann ausschalten wollten, aber dabei selber eben draufgegangen sind. Also Harakiri und Kamikaze aus Japan, sehr bekannt. Also wenn wir die Kulturen oder die Geschichte, die Religion so ein bisschen anschauen, kann man sagen, meistens wird es negativ gesehen, aber es gibt auch Ausnahmen, aber meistens dann auch nur so als Opfer für das Land, für die Religion. Ja, und eben habe ich schon gesagt, wir wollen uns auch ein paar Statistiken anschauen, um diesem Phänomen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Weltweit sterben ca. 700.000 Menschen pro Jahr am Suizid. Andere Zahlen sprechen von 1 Million sogar. Und in Deutschland sind es ungefähr 9.000. Ich habe euch da meine Statistik mitgebracht. Ich hoffe ja, das kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut sehen, aus den letzten 20 Jahren. Und dann fällt auch auf, dass die Zahl deutlich zurückgeht seit 1980. Also da ist eine starke Rückwärtstendenz zu erkennen. Man kann fast davon sprechen, dass sich das halbiert hat. Wir waren schon fast bei 20.000 pro Jahr und sind jetzt unter 10.000 aktuell. Interessant war, in den 70er Jahren, da stieg es sehr, sehr stark an. Vielleicht hing das damit zusammen mit der atomaren Bedrohung und so weiter. Da gibt es immer nur Vermutungen, weiß man nicht. Aber seit den 80er Jahren sinkt es stetig. Wie sieht die Lage in Europa aus? Da kann man generell sagen, aber die nächste Folie, dass in Südeuropa die wenigsten Suizide sind, in Osteuropa die meisten Suizide und in Deutschland liegt da in der Mitte. Da vermuten einige wegen des Klimas, wegen der Sonne, wegen Vitamin und so weiter, dass es im Süden irgendwie leichter fürs Leben ist. Aber das sind alles nur Theorien. Wie sieht es in Deutschland aus? Das ist interessant. NRW ist ganz hinten. Also in absoluten Zahlen, da sind wir, glaube ich, sogar erster oder zweiter Platz, weil wir halt das bevölkerungsreichste Bundesland sind. Aber Suizide pro Kopf, und das ist ja die entscheidende Zahl, da liegt NRW tatsächlich auf Platz 16, also auf dem letzten Platz in Deutschland. Wie sieht es bei den Geschlechtern aus? Da habe ich ja eben schon einen kleinen Hinweis gegeben. Das Durchschnittsalter bei Männern, wenn sie sich umbringen, ist 59 Jahre und Frauen 58. Gar nicht, wir sind erstmal bei... kannst du einmal einen weiterklicken? Ja, ich habe irgendwie dummerweise das Geschlecht vergessen. Lass mal einfach so. Genau, zum Geschlecht, darauf wollte ich erstmal noch hinaus. Kann man sagen, das Verhältnis ist 3:1. 75% der Suizidenten sind Männer und nur 25% Frauen. Aber wie gesagt, Frauen probieren es weitaus häufiger, aber es scheitert dann. Genau, dann zum Alter. Männer sind im Schnitt 59 Jahre, Frauen 58 Jahre. Und bei den Statistiken fällt auf, dass es einen stetigen Anstieg gibt, so ab 10 Jahre oder so geht es, glaube ich, los. Ich weiß nicht, ob es darunter auch in absoluten Ausnahmefällen auch Suizide gibt. Und dann steigt es immer weiter so langsam an und ab 50 geht es ganz steil nach oben. Und das erklärt auch, warum dann der Schnitt so hoch ist. Und dann pendelt sich das dann irgendwann ein und dann irgendwann ab 80 gibt es wieder einen deutlichen Anstieg. Und das sind schon schockierende Zahlen. Also dass es auch im ganz hohen Alter ja viele Selbstmorde gibt. Zum Zeitpunkt vermuten viele, es ist doch bestimmt im dunklen Jahreszeit, im November, im Herbst, im Dezember oder so, am schlimmsten. Wenn man sich da die Statistiken anschaut, fällt eigentlich auf, dass nichts auffällt. Also eigentlich ist das ganze Jahr gleichmäßig irgendwie verteilt. Wenn es aber doch einen Monat gibt, der meistens schon sehr weit unten oder ganz unten ist, dann ist es der Dezember. Da vermuten manche, ja okay, da hat man nochmal die Zeit mit der Familie, da ist nochmal Weihnachten, da ist es nochmal irgendwie schön. Aber dann, ganz interessant, in den hellen Monaten eher, April, Mai, Juni, das sind die Monate, die ganz oben stehen, da sind die häufigsten Suizide. Eine Theorie besagt dann eben, dass man da am meisten diesen Kontrast spürt zwischen der inneren Helligkeit, inneren Dunkelheit und äußeren Helligkeit. Also im Winter ist alles dunkel, in meinem Herzen ist es dunkel und dann wird es draußen hell und alles wird schön und man merkt, in meinem Herzen ist es immer noch dunkel und die Diskrepanz ist dort am stärksten. Das ist eine Theorie, warum es im Frühling, im frühen Sommer die häufigsten Suizide gibt, aber das lässt sich natürlich schwer sagen. Ja, und Suizid zählt tatsächlich zu den 10 häufigsten Todesursachen in Deutschland und die Zahl hat mich auch schockiert. Im Jahr 2020 starben in Deutschland deutlich mehr Menschen durch Suizid, nämlich 9.260, als an Verkehrsunfällen, Mord und Totschlag, Drogen und AIDS zusammen. Da waren es nämlich nur 6.950. Und das ist schon krass, finde ich. Und während der Corona-Zeit trat das auch häufiger, immer häufiger auf. Unter Jugendlichen, da gibt es auch verschiedene Statistiken. Und es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Social Media und Suizid. Und zwar, je mehr Social Media konsumiert wird, desto häufiger begeht man Suizid. Da ist wiederum eine Vermutung, dass dieses ständige Vergleichen eine große Relevanz hat. Dass man sieht, alle sind ja so happy, so erfolgreich, so schön und ich halt nicht, ne? Mit dem Filter und so weiter geht das alles, aber wie dann Reality aussieht, ist eine ganz andere Frage. Aber man sieht das, man vergleicht das und denkt, ja, ich schneide irgendwie nicht so gut ab. Da muss man also auch vorsichtig sein mit seinem Konsum. Was sind denn die Gründe für Suizid? Ja, ich merke, die Zeit läuft. Also stellt euch darauf ein, es könnte noch ein bisschen dauern, aber ich gebe mir Mühe. Ich denke, wir sprechen nicht allzu oft über das Thema, dann sollten wir es, wenn wir es mal machen, dann auch irgendwie gründlich machen. Ja, warum begehen Menschen Suizid? Weil man begegnet immer wieder Leuten, die dafür kein Verständnis haben, die das nicht nachvollziehen können. Und deswegen möchte ich einmal jetzt ein paar Gründe nennen, um in die Gedankenwelt dieser Menschen noch einzutauchen. Also erstmal muss man sagen, es gibt nie diesen einen Grund. Meistens ist es multikausal. Also es gibt mehrere Gründe, die hängen alle irgendwie zusammen, die bewirken oder beeinflussen sich gegenseitig. Und auch interessant, Menschen, die Suizid begehen wollen, sind oft ambivalent. Also einerseits haben sie den Wunsch zu leben, so wie jeder Mensch, aber andererseits wollen sie sterben und sie wissen selbst nicht genau, was möchte ich eigentlich. Ich las von einem Mann, der von der Brooklyn-Brücke gesprungen ist, um sich das Leben zu nehmen. Jemand warf ihm einen Rettungsring zu und er hat sich geweigert, diesen Rettungsring in Anspruch zu nehmen. Und da stand ein Polizist und hat gesagt, wenn du nicht den Rettungsring nimmst, dann werde ich dich erschießen. Und dieser Mann hat den Rettungsring genommen. Das klingt für uns total widersprüchlich, aber das zeigt nur, er will sterben, aber nein, er will auch leben. Er will jetzt nicht sterben. Also das ist eine große Ambivalenz in den Menschen drin. Und jetzt ein paar Gründe, warum Menschen sich das Leben nehmen wollen. Häufig wollen sie einer unerträglichen Situation entkommen. Manche wollen einfach dem Leid entfliehen. Das kann eine Krankheit sein, das kann Einsamkeit sein. Verletzungen, Armut, Arbeitslosigkeit, Trauer. Und so weiter. Und dann ist so eine Hoffnungslosigkeit da, keine Lösung in Sicht und der Suizid scheint ein Ausweg zu sein. Dann beendet man sein Leben und dann zack ist diese unerträgliche Situation auch beendet, das Leid ist vorbei. Das haben wir zum Beispiel im Nazi-Deutschland gesehen, wo Juden sich zum Teil das Leben genommen haben, um nicht in die Konzentrationslager zu kommen oder auch in die Konzentrationslager sich das Leben genommen haben, um diesem Horror der Nazis zu entgehen. Ein weiterer Grund ist, Suizid, um Hinterbliebene zu bestrafen. Manche wollen die Angehörigen bestrafen. Sie denken oder sie sagen dann, ich sterbe und du wirst traurig sein. Ich möchte dir so richtig eins auswischen, dir etwas heimzahlen. Oft passiert das nach einer Scheidung. Man will dem anderen wehtun. Er hat mir wehgetan, ich will es ihm heimzahlen. Und der Suizid scheint da ein Mittel dazu zu sein, um den anderen zu bestrafen. Andere wollen sich selbst bestrafen. Manche glauben, sie hätten so schlimm gesündigt, diese Sünde, die sie jetzt begangen haben, sei nicht mehr vergebbar. Manche glauben, sie hätten die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und da würde Gott auch nicht mehr vergeben können. Und sie suchen eine Bestrafung für ihre Sünde. Sie können nicht mit dieser Schuld leben. Sie wollen sich umbringen, weil sie denken, ich habe es verdient und das ist meine gerechte Strafe für das, was ich getan habe. Andere wiederum haben Angst vor Strafe. Ja, sie haben etwas verbrochen, sie haben vielleicht eine Straftat begangen, irgendwas gestohlen oder betrogen oder was auch immer. Und sie wollen einer Strafe, dieser Schande entgehen. Sie wollen nicht, dass es andere mitkriegen, dass sie auch nicht ins Gefängnis kommen oder irgendwie bestraft werden. Sie wählen den Suizid, um nicht bestraft zu werden. Vermutlich war das so bei dem Politiker Jürgen Möllemann. Schon 20 Jahre her, vielleicht erinnert sich man sich da noch daran. Da ist nicht letztendlich geklärt, ob es ein Suizid war, aber es spricht einiges dafür, weil eine halbe Stunde vor diesem Fallschirmunfall wurde seine Immunität im Bundestag aufgehoben und ein Strafprozess sollte in Gang gebracht werden wegen diverser Verbrechen. Und dann ist er halt gestorben. Vermutlich, man weiß es nicht genau, um der Strafe eben zu entgehen. Manche begehen Suizid, um Beachtung zu finden. Weil Suizid irgendwie auch Aufmerksamkeit generiert. Auch wenn manchmal nur kurz. Aber letzten Endes sehnen wir uns ja alle irgendwie danach, so Aufmerksamkeit zu haben. Und man denkt sich, ja, dann reden alle doch dann darüber. Dann sind sie schockiert, dann sind sie traurig und dann stehe ich im Mittelpunkt. Das, was ich jetzt nicht erlebe, bekomme ich dann. Auch wenn ich es dann gar nicht mehr miterlebe, weil ich bin dann ja gestorben. Aber trotzdem möchte ich das tun. Bei den Leuten geht es wahrscheinlich gar nicht um den Tod an sich, sondern eher um die Beachtung, um die Aufmerksamkeit. Und manche machen das dann extra so, dass es nicht klappt. Deswegen auch scheitern so viele Versuche, weil sie irgendwie Aufmerksamkeit generieren wollen. Also sie probieren es aber extra so schlecht, dass es nicht klappt, damit alle irgendwie das mitkriegen und die Aufmerksamkeit da ist. Andere wiederum wollen sich selber umbringen, um mit einem geliebten Verstorbenen vereint zu sein. Das ist eins der ältesten Motive auch in der Literatur. Da ist der Verlust eines Partners und man wünscht sich so friedvoll im Tod vereint zu sein. Wenn der jetzt schon tot ist, dann möchte ich mir das Leben nehmen und dann sind wir im Tod, im Jenseits, wo auch immer, irgendwie vereint und können uns dort weiterlieben. Berühmtestes Beispiel ist sicher Romeo und Julia von Shakespeare. Und der letzte Grund, den ich hier nennen möchte, es gibt vermutlich noch viel mehr, manche wollen anderen einfach nicht mehr zur Last fallen. Manche leiden sehr, sind sehr, sehr krank. Sie werden lange gepflegt von den Angehörigen und sie wollen die Familie einfach nicht belasten. Sie wollen nicht irgendwie Anstrengungen für andere beinhalten und der Familie die Arbeit entsparen und dann töten sie sich leider selbst. Ja, das waren so einführende Gedanken, um den Suizid überhaupt erstmal ein bisschen zu verstehen. Was ist das? Wie oft kommt er vor? Warum tun das Menschen? Und ich hoffe, das hat erstmal dazu beigetragen, den Suizid, dieses ja sehr ernste, komplexe Thema, ein bisschen besser einordnen zu können. Im zweiten Schritt wollen wir den Suizid bewerten und schauen dabei erst einmal ganz kurz in die Kirchengeschichte. Und wie haben also Theologen, wie haben die Kirchen dieses Thema in der Vergangenheit bewertet? Da gibt es als erstes den Augustinus, Augustin zu nennen. Und der war sehr, sehr prägend für die Sicht der Kirche bis heute, könnte man sagen. Er hat nämlich gesagt, dass Suizid ein abscheuliches Verbrechen ist. Und er hat es extrem stark verurteilt. Er sagte auch, Suizid sei die unvergebbare Sünde. Und dieses Denken, diese Sicht hat ja jahrtausende lang eigentlich viele Kirchen geprägt. Das führte dann weiter dazu, dass in verschiedenen Synoden, also Kirchenversammlungen, bestimmte Urteile gefällt wurden. Zum Beispiel in Arles im Jahr 432, da wurde gesagt, Suizid sei ein vom Teufel motiviertes Verbrechen. Also da kommt der Teufel in einen rein oder so und der bewegt den Menschen, sich selbst umzubringen. in der Synode von Orléans 533 hat man gesagt, Suizid sei das größte Verbrechen überhaupt. Es gibt nichts Schlimmeres, was du machen kannst, als Suizid. In der Synode von Toledo 693 hat man angefangen, Selbstmörder zu exkommunizieren, also aus der Kirche, also posthum aus der Kirche auszuschließen, also nach dem Tod ja, auszuschließen, das Heil abzusprechen. In der Synode von Nîmes im Jahr 1184 hat man festgelegt, dass Selbstmörder kein Recht auf Begräbnis in geweihter Erde haben. Also ihnen wurde das Begräbnis im normalen Friedhof versagt. Ja, und dann kann man eigentlich so festhalten, Suizid ist eine schlimme Sünde. In der katholischen Kirche wird es immer noch sehr, sehr stark verurteilt. Zum Teil wurde es auch so als Todsünde angesehen. Aber mittlerweile, das ist ganz interessant, gibt es auch in der katholischen Kirche ein Umdenken, dass es nicht mehr pauschal verdammt wird. Also man sagt nicht automatisch, Selbstmord, Seelenheil verwirkt. Der ist jetzt in der Hölle. Das war früher die Sicht der katholischen Kirche. Dort ist man jetzt vorsichtiger. Man beschreibt es und sagt, man hofft darauf, dass Gott gnädig ist. Man weiß nicht genau, was passiert. Aber auffallend ist, dass diese pauschale Verdammung eines Suizidenten nicht mehr die offizielle Sicht der katholischen Kirche ist. Thomas von Aquin, auch ein mittelalterlicher Theologe, ein sehr wichtiger Theologe, der hat das so beschrieben, dass Suizid ein dreifacher böser Akt ist. Dreifach, weil er ein Akt gegen sich selbst ist. Und in der Bibel heißt es, du sollst Gott lieben, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Also das schließt das automatisch ein, dass der Mensch sich selbst lieben sollte. Also es ist kein Gebot, du musst dich selbst lieben in der Bibel, aber die Bibel geht einfach selbstverständlich davon aus, dass der Mensch sich ja selbst liebt. Auch Paulus greift das in Epheser 5 auf und sagt, jeder pflegt und ernährt seinen Körper und genauso soll dann der Mann die Frau versorgen und für sie da sein und so. Also die Bibel geht davon aus, dass wir uns selber Gutes tun und gewisserweise selbst lieben. Also Selbstmord ist dann also laut Thomas von Aquin ein Akt gegen sich selbst, ein Akt gegen die Gesellschaft und letzten Endes ein Akt gegen Gott. Und Martin Luther hat gesagt, Suizid ist das Werk des Teufels. Er hat die Tat verurteilt, nicht immer den Täter oder das Opfer, je nachdem, wie man das dann bewertet. Und er sah die erhöhte Zahl an Suiziden in seiner Zeit als Zeichen der Endzeit an. Also wenn sich jetzt so viele Menschen selber umbringen, dann war das für ihn ein Zeichen dafür, dass die Endzeit da ist, dass Jesus bald wiederkommen müsste. Also das war der Blick in die Kirchengeschichte. Jetzt schauen wir mal in die Bibel selber. Und dabei begegnen uns Menschen in der Bibel, die Suizidgedanken hatten. Von denen ist jetzt nicht unbedingt überliefert, dass sie sich selbst umbringen wollten, also dass sie Pläne geschmiedet haben, wie kann ich mich jetzt umbringen oder fest entschlossen waren, aber sie hatten diese Gedanken, sie hatten diesen Wunsch zu sterben. Ich sage nicht, dass sie drauf und dran waren, sich umzubringen, aber sie hatten sehr, sehr depressive, lebensmüde Gedanken. Und zwar als erstes ist da Hiob zu nennen. Ja, in Hiob 3 nachzulesen, Hiob erlebt großes Leid. Er verliert alles. Er verliert seine Kinder. Lest euch mal Hiob 3 durch. Absolut krasses Kapitel. Er verliert auch letzten Endes sein Reichtum. Er bekommt eine schlimme Krankheit, leidet sehr und er wünscht sich, nie geboren zu sein. Hiob 3. Dann sagt er, ja gut, bin ich aber da. Dann wünscht er sich, bei der Geburt gestorben zu sein, wenn er schon eben gezeugt wurde und auf die Welt gebracht wurde, und sagt er, hätte ich auch wenigstens bei der Geburt sterben können. Hat auch nicht geklappt. Dann wünsche ich mir aber wenigstens jetzt zu sterben. Das ist Hiob 3. Er will einfach sterben. Ein ganz, ganz düsteres Kapitel. Dann sehen wir Elia, einen der größten Propheten aus dem Alten Testament, 1. Könige 19. Elia erlebt den großen Sieg, 1. Könige 18, gegen die Baalspriester. Gott hat sich gezeigt, Feuer vom Himmel geschickt und hat gezeigt, er ist der einzig wahre Gott. Hiob hat einen großen, fantastischen Sieg errungen. Das Volk hat sich wieder auf Gott gerichtet, nachdem sie auf beiden Seiten gehinkt waren, hat klare Sache gemacht, auch wenn nur für kurze Zeit. Und dann kriegt Isabel davon mit, die Königin, dass er diese Baalspriester getötet hat und sie möchte Elia töten. Und Elia möchte nicht mehr leben. Er möchte sterben. 1. Könige 19 am Bach kriegt, er will einfach nur noch, dass es vorbei ist. Dann ein anderer großer Prophet, Jeremia. Jeremia 20, da gibt es auch ganz verschiedene, ich glaube 5, 6 Passagen in seinem Buch, wo Jeremia ausführlich erklärt, dass er nicht mehr kann, dass er einfach nicht mehr will. Er ist ein Prophet Gottes und wir haben es am Samstagabend, glaube ich, hier gehört. Er hat gepredigt und niemand hat gehört. Keiner hat reagiert auf seine Predigten. Er hatte also gar keinen Erfolg. Er wird sogar verfolgt. Er wurde in diese Zisterne geschmissen. Er sollte umgebracht werden. Er will nicht mehr predigen. Und er sagt, so Gott, ich hänge meinen Job an den Nagel und ich will auch sterben. Es ist vorbei. Und Gott richtet ihn auch immer wieder auf. Ja, ein weiterer Prophet ist natürlich Jona. Jona 4, da sehen wir das. Jona ist ein ungehorsamer Prophet. Er kriegt eine Botschaft von Gott, aber er gibt sie nicht weiter an das Nachbarvolk Assyrien. Nachdem er dann doch gehorsam ist, leidet er ganz stark darunter. Ja, woran eigentlich? Dass Gott gnädig ist. Er kommt damit nicht klar, dass Gott diese Assyrer, diese bösen Feinde, verschont, nur weil sie Buße getan haben. Ich wusste, dass du gnädig bist und so ein Gott bist, der allen vergibt. Na super, deswegen wollte ich da ja auch gar nicht hingehen. Und er hadert mit Gottes Gnade und dann hadert er noch mit der Hitze, die scheint da so heiß auf seinen Kopf und dann kommt dieser Strauch und dann dieser Wurm und so weiter und er regt sich auf und er will einfach nur noch sterben. Und im Neuen Testament sehen wir den Kerkermeister aus Philippi in Apostelgeschichte 16. Er bewacht die Soldaten in Philippi im Gefängnis, Paulus und Silas sind dabei und Gott schickt dann ein Erdbeben, um seine beiden Botschafter da frei zu bekommen und der Kerkermeister denkt, alle sind geflohen und will sich das Leben nehmen, in sein Schwert stürzen. Paulus kann ihn gerade noch davon abbringen und sagt ihm, du musst dich nicht umbringen, wir sind alle noch da, ganz, ganz ruhig. Und der Mann kommt zum Glauben, eine ganz krasse, wunderbare Geschichte. Also das sind Menschen, exemplarisch, vielleicht gibt es auch noch weitere, die ja nicht mehr leben wollten, die sowas wie Suizidgedanken hatten. Dann sehen wir aber auch, dass es Menschen auch in der Bibel gibt, von denen lesen wir, die Suizid begangen haben. Als erstes ist der Abimelech zu nennen. Ich habe da mal ein Fragezeichen gesetzt, Richter 9. Er ist ein selbsternannter Richter, also nicht von Gott eingesetzt, ein Sohn von Gideon. Er bekommt im Krieg, im Kampf einen Stein auf den Kopf. Er hat eine Frau, hat da den Stein runtergeschmissen auf seinen Kopf, hat ihn irgendwie zermatscht, den Kopf. Und er bittet dann seinen Waffenträger, ihn zu töten. Weil nachher würde man sagen, ja, die Frau hat den getötet und das war für ihn eine große Schande. Und er sagt, das kann ja so nicht angehen. Er bittet seinen Waffenträger, ihn zu töten und der ersticht ihn dann. Also das ist nicht Suizid im engeren Sinne, weil er ja nicht sich selbst das zugefügt hat, sondern aber jemanden, der ihm untergeben war, quasi dazu genötigt hat, könnte man sagen, ihn irgendwie gezwungen hat, ihm zu assistieren bei dem Suizid. Also deswegen, das ist nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich ein Suizid war. Aber beim nächsten Punkt ist auch nicht so ganz klar, bei Simson, wie man das dann bewertet, Richter 13, er wird gefangen genommen von den Philistern, er wird geblendet, also ist blind und er wird dort, er muss da so langlaufen und so und die machen sich lustig über ihn, verspotten ihn und dann steht er dann in diesem Tempel von dem Gott Dagon und bringt den Tempel zum Einstürzen und tötet dabei viele Philister. Dieser Akt wird oft als Selbstopferung bezeichnet und nicht als Suizid, weil das Ziel von Simson war ja nicht unbedingt jetzt hier zu sterben, sondern dem Feind eine große Niederlage beizubringen und dabei hat er es eben billigend in Kauf genommen zu sterben, aber ja, streng genommen muss man schon sagen, er hat etwas getan, wovon er wusste, dass er dadurch selber sterben würde und deswegen ist das eigentlich auch als Suizid zu bewerten. Dann haben wir den König Saul, 1. Samuel 31. Er war als König im Kampf, ähnlich wie Abimelech. Seine Söhne werden getötet und er merkt, die Feinde kommen immer näher. Und er will diesen ehrenlosen Tod vorkommen. Er weiß, was seine Feinde mit ihm machen werden. Und auch er bittet seinen Waffenträger um Ermordung. Sein Waffenträger war nicht so gehorsam wie bei Abimelech. Er sagt, nee, das mache ich doch nicht. Ich töte doch nicht den Gesalbten des Herrn. Und er lehnt das ab und deswegen stürzt Saul sich eben selber ins Schwert, sein Waffenträger dann auch und sie begehen dann gemeinsam Selbstmord. Auch in Samuel-Büchern begegnen wir dem Selbstmord, den Suizid von Ahitophel, 2. Samuel 17. Er ist der Berater von David, später auch von Absalom und er hat dann einen Rat an Absalom weitergegeben und der wird dann nicht ausgeführt. Und dann lesen wir davon, dass Ahitophel nach Hause geht, sein Haus bestellt und sich selber erhängt. Das Motiv ist hier nicht ganz klar, entweder gekränkte Ehre oder Angst vor der Zukunft, vermutlich eher Ersteres. Dann ein weiterer Suizid, Simri, 1. Könige 16, er ist ein König im Nordreich, muss das sein, ja. Er hat den König Ela getötet und wurde dann an seiner Stadt neuer König für 7 Tage, weil das Volk dann mitbekommen hat, dass er Ela getötet hat und sie dann sagen, dann machen wir Omri zum König. Und er bekommt das mit, dass er nach einer Woche schon wieder abgesetzt ist. Er hat Angst vor Rache und er zündet seinen Palast an. Und dabei stirbt er und weitere Menschen natürlich auch. Auch hiermit haben wir es mit einem Suizid zu tun. Und als letztes sei natürlich das Beispiel aus dem Neuen Testament erwähnt, Judas, Matthäus 27, einer der Jünger Jesu. Er hat ihn verraten, hat Geld bekommen von den Römern und kommt dann mit dieser Schuld nicht klar und er erhängt sich und begeht Suizid. Ja, auffällig ist, diese Suizide werden in diesen Erzähltexten, das sind alles Berichte aus sogenannten Geschichtsbüchern, also erzählende Texte, wo etwas einfach nur teilweise berichtet wird. Diese Suizide werden nicht beurteilt, nicht bewertet. Da heißt es dann nicht, und das war Sünde, was er getan hat. Das muss uns nicht wundern, das wird oft nicht getan. Da haben Menschen ganz, ganz schlimme Sachen gemacht. Und der Schreiber weiß, die Leser kennen ja die Tora, die Gesetze. Die wissen ja, dass Ehebruch, das Mord, was auch immer, dass das Sünde ist. Da muss jetzt nicht bei jeder einzelnen schlimmen Tat gesagt werden, ach ja, das ist Sünde, weil alle wissen, dass es Sünde ist. Deswegen muss der Leser zum Teil selber das Urteil fällen oder es wird implizit weitergegeben. Also nicht so direkt, das war Sünde, sondern auf die Art und Weise, wie es berichtet wird, wird deutlich, ob es positiv oder negativ gewertet wird. Und da muss man sagen, alle werden nicht eindeutig bewertet, aber stehen alle in einem sehr dunklen Licht. Und wenn man jetzt die gesamte Bibel zu Rate zieht, dann muss man oder kann man es nicht anders sagen, Suizid ist Sünde. Suizid ist Sünde. Es gibt zwar nicht das eine explizite Verbot, du darfst dich nicht selbst töten, diese Formulierung gibt es nicht in der Bibel, aber wir lesen zum Beispiel im Dekalog, also in den 10 Geboten, du sollst nicht töten, 2. Mose 20, Vers 13. Und daher leiten eigentlich die meisten Theologen ab, dass darunter auch Suizid fällt. Suizid ist hier eingeschlossen, also auch verboten. Wir lesen es auch an anderen Stellen, man darf andere Menschen nicht töten, 1. Mose 9. Und der Grund dafür ist, die Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und das gilt dann natürlich auch für mich selbst. Auch ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen und deswegen darf ich meinem Leben kein Ende setzen. In 5. Mose 32 lesen wir, seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Hier und auch in anderen Bibelstellen wird deutlich, der Mensch hat keine Verfügungsgewalt über sein Leben. Nur Gott. Gott bestimmt, wann ein Mensch auf die Welt kommt, in seiner Souveränität. Und Gott bestimmt, wann das Leben vorbei ist. Der Mensch hat kein Recht quasi auf sein Leben. Gott ist der Herr über Leben und Tod und wir dürfen Gott nicht ins Handwerk pfuschen. Gott ist der Schöpfer. Und deswegen sehen wir in der Bibel eine hohe Achtung des menschlichen Lebens. Deswegen gibt es ja dieses Gebot, du sollst nicht töten. Und dann ganz viele Untergebote, was der Mensch alles tun soll, Geländer auf dem Dach zu machen. Ja, warum denn? Dass da nicht ein Kind hochläuft und runterfällt und stirbt. Oder eine Kuh, die ein bisschen verrückt ist, die muss man dann einsperren, damit die nicht über den Acker läuft und dann 5 Kinder umbringt. Gott will nicht, dass Menschen sterben. Gott schätzt, er liebt das menschliche Leben, er hat es ja ins Leben gerufen und wir sehen das von Anfang bis Ende, das menschliche Leben hat so ein hohes Gut, hat so einen hohen Wert. Deswegen ist ja auch Abtreibung Sünde, Euthanasie Sünde, diese Themen werden wir auch noch besprechen. Der Mensch darf nicht andere Menschen töten, auch nicht sich selbst. Und das Leben ist ein Geschenk. Keiner von uns konnte was dafür. Wir sind einfach aus Gottes Gnade auf diese Welt gekommen. Es ist ein Ausdruck der Gnade Gottes und das würde man durch Suizid zerstören. ein Geschenk quasi mit Füßen treten letzten Endes. Und traurigerweise denken ja viele Menschen, die auch Suizid begehen, ihr Leben sei sinnlos. Aber wenn wir die Bibel sehen, sehen wir jeder Mensch, und ich weiß nicht, wer gerade zuhört, hier oder im Livestream, und das gilt wirklich für jeden Menschen, jeder Mensch ist von Gott geschaffen, von Gott geliebt und von Gott gewollt. Jeder einzelne Mensch. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das Leben kommt von Gott und Gott hat auch mit jedem Menschen einen Plan. Manche denken ja, mein Leben, ja gut, es ist zwar da und irgendwie ist es vielleicht wertvoll, aber es ist sinnlos. Es hat kein Ziel, wofür lebe ich? Ob ich da bin oder nicht, peng, ist doch voll egal. Eigentlich kann ich auch aus dem Leben scheiden. Aber weil Gott dich ja geschaffen hat, hat er auch einen Plan mit dir. Er hat etwas vor mit dir. Er hat dir Gaben gegeben. Er möchte etwas mit dir in dieser Welt erreichen. Und das darf nicht durch Suizid zerstört werden. Das darf man nicht kaputt machen. Und wenn wir mal so ein bisschen den sozialen Aspekt betrachten, dann bringt Suizid unfassbar großes Leid für andere Menschen mit sich. Man denkt dann, okay, ich beende mein Leben und dann ist ja gut, dann ist ja vorbei. Nein, dann beginnt für ganz viele Menschen aus dem Umfeld ein großes Leid, eine ganz, ganz schlimme Zeit beginnt für sie. Und wir alle Menschen, wir haben Verantwortung für unsere Freunde, für unsere Familie, für unsere Nachbarn, für unser Umfeld. Wir leben nicht einfach nur isoliert. Wir haben Verantwortung auch für die Menschen um uns herum. Und bedenken wir, ein Suizid ist nicht mehr rückgängig zu machen. Viele Sachen kann man in Sand setzen und kann das Ding irgendwie noch reparieren, irgendwie wieder gut machen. Beim Suizid ist vorbei. Da gibt es nichts mehr. Das Leben ist dann vorbei. Und wenn man es bereuen würde, wie auch immer, man kann es einfach nicht rückgängig machen. Der Tod ist endgültig. Sicher, das muss man bei der Bewertung auch sagen, sicher gibt es Suizide, die menschlich verständlicher sind als andere. Also nicht alle sind ethisch gleich zu bewerten. Ich habe ja auch schon gesagt, also wenn man in ganz, ganz schlimmen Krankheiten ist und jahrelang leidet und sich das Leben nimmt, man kann dafür Verständnis aufbringen. Wenn Menschen einem grausamen, fürchterlichen Tod, der direkt bevorsteht, weil man weiß, dass da irgendwelche Serienkiller gleich kommen und das quasi klar ist, was gleich passiert und Menschen sich deswegen quasi prophylaktisch selber das Leben nehmen, um nicht noch ganz, ganz andere Dinge erleben zu müssen. Oder auch Christen in der Verfolgung sich umbringen, weil sie wissen, was gleich passieren kann. Dann sind wir, also fühle ich mich nicht in der Lage, das jetzt zu sagen, hey, das ist absolut böse, es ist absolut verwerflich. Es ist irgendwo menschlich verständlich. Ich denke, da würden die meisten irgendwie auch Verständnis aufbringen. Aber trotzdem ist kein Suizid im Willen Gottes. Deswegen müssen wir, wenn wir das gesamtbiblisch betrachten, sagen, Suizid ist nicht im Willen Gottes, Suizid ist Sünde. Eine Ausnahme muss man wahrscheinlich machen, und zwar die Opferung aus Liebe für jemand anderen. Da geht jemand freiwillig in den Tod, damit ein anderer leben kann. Beispiel, da ist ein Bergsteiger, zwei Leute hängen an einem Seil, das Seil fängt an zu reißen und man weiß, okay, das Seil trägt nur noch einen von uns. Und es ist schon oft vorgekommen, der untere sagt, okay, ich schneide ab, ich falle in die Tiefe und der über mir, der kann leben. Dann weiß man, wenn ich sterbe, bewirkt das automatisch das Leben des anderen. Und man opfert sich aus Liebe zu dieser Person, um ja dem anderen das Leben zu ermöglichen. Da ist ja nicht das Motiv zu sterben. Man will gar nicht sterben, aber man möchte, dass der andere lebt. Und interessanterweise spricht Jesus das sogar an. Johannes 15, Vers 13, da sagt er, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das sind Jesu Worte. Also es wird sogar von Jesus positiv bewertet, weil es ein Ausdruck der größten Liebe ist, weil es selbstlos ist. Es geht nicht um mich dabei, sondern man hat den anderen dabei im Blick. Wenn wir aber sagen, Suizid ist Sünde, müssen wir aber auch auf der anderen sagen, wenn wir die Bibel, und so verstehe ich die Bibel, ernst nehmen wollen, dass Suizid nicht automatisch den Heilsverlust bedeutet. Man könnte ja denken, wenn Suizid Sünde ist und ja die letzte Handlung im Leben ist und man danach ja eben keine Chance mehr hat, Buße zu tun, dann wäre doch die logische Schlussfolgerung, dass man dann ja irgendwie in die Hölle kommt. Ich denke, diesen Gedanken habt ihr schon mal gehört. Der Gedanke ist relativ verbreitet. Aber ich denke, die Antwort darauf ist, wenn jemand gläubig ist, wenn er ein echtes Kind Gottes ist, dann hat Jesus alle Sünden vergeben. Der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft. Und wir sind nicht gerettet durch die letzte Handlung im Leben, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Es ist nicht so, dass man Gott einfach nur das Ende anschaut und dann sagt, ja gut, das ist die letzte Aktion, der letzte Akt deines Lebens und die entscheidet dann Himmel oder Hölle. So läuft das nicht bei Gott. Entweder ich bin ein Kind Gottes und bin im Heil drin und auch wenn ich eine Sünde begehe wie den Selbstmord, falle ich nicht aus diesem Heil heraus. Also Suizid ist nicht automatisch mit dem Heilsverlust verbunden, da wir in der Schrift sehen, nur die Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht vergebbar und mit der Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht der Suizid gemeint, sondern der Unglaube. Wenn man alles verstanden hat, was Jesus getan hat und man es ganz bewusst von sich schiebt, so wie die Juden damals, Jesus ist vom Teufel, obwohl sie genau verstanden haben, dass er der Sohn Gottes ist. Diese bewusste Ablehnung, ja, wie soll Gott denn die vergeben? Also er kann ja keinem Ungläubigen vergeben. Ne? Also das ist ja irgendwie selbsterklärend. Also der Unglaube ist die Sünde gegen den Heiligen Geist und nicht irgendeine spezielle Tatsünde, zum Beispiel der Suizid. Und keine einzelne Sünde führt zum Abfall. Sonst wäre das ja Werksgerechtigkeit. So, ich komme durch den Glauben in den Himmel, aber sobald ich irgendwie vielleicht eine Tat begehe, die irgendwie sündig ist, zack, fliege ich irgendwie raus. Und ich verliere mein Heil. Dann wäre ja doch wieder mein Tun relevant und nicht der Glaube. Und wenn unbereinigt die Sünde, das ist ja das Argument, man kann danach ja nicht mehr Buße tun für diese Sünde, für diese einzelne Tatsünde. Wenn unbereinigt die Sünde zum Heilsverlust führen würde, dann würden wir auch unser Heil verlieren, wenn wir jetzt einen schlechten Gedanken hätten oder gerade lügen und Jesus kommt jetzt gerade. Ja, da Pech gehabt. Keine Zeit mehr gehabt zur Buße und dann bist du nicht dabei. Das wäre ja fürchterlich, das wäre ja grausam und diese Heilslehre vertritt die Bibel nicht. Also wir können jetzt auch nicht sagen, gut, wenn Suizid mich ja nicht in die Hölle bringt, dann kann ich ja Suizid begehen und komme dann ja auch in den Himmel, dann ist ja auch irgendwie alles gut. Das geht so nicht. Das wäre ein bewusster Akt gegen Gott. Bonhoeffer würde sagen, das wäre billige Gnade. Paulus greift das ja in Römer 6 auf, so, ach, wenn Gott so gnädig ist, dann kann ich ja ganz viel sündigen, dann kann Gott ja noch gnädiger sein, ist ja schön für alle. Und Paulus sagt, du hast überhaupt nichts verstanden, wenn du so dein Leben lebst. Also die Gnade Gottes motiviert mich zur Sündlosigkeit, also zum Kampf gegen die Sünde und eben nicht eine Sünde zu begehen. Wenn jetzt jemand so denkt, sagt Paulus, hast du gar nichts verstanden. Also nur weil Gott vergebend und gnädig ist, heißt das nicht, dass wir eine Sünde extra tun können, damit er sie dann einfach vergibt. Das würde ich auf keinen Fall machen. Ich würde nicht mit dem heiligen Gott spielen und so etwas tun. Und wenn du diese Gedanken vielleicht hast und denkst, okay, wenn das ja keine Sünde ist, dann kann ich das ja machen. Dann sage ich dir oder rate ich dir, dann flehe ich dich an, tu das nicht. Tu das auf keinen Fall. Ja, zum Schluss möchte ich noch ein paar Hinweise geben, wie man den Suizid verhindern kann. Weil das ist unter anderem das Ziel dieses Abends. Wir wollen über dieses Thema sprechen, damit es eben nicht passiert. Wie gehen wir mit diesem Thema praktisch um? Wie können wir Menschen helfen? Wie kann man Suizid verhindern? Was hilft Leuten, die Suizid in der Familie hatten? Und jetzt möchte ich drei Gruppen ansprechen. Zuerst einmal die Angehörigen. Hilfen für Angehörigen. Also jetzt geht es um Menschen, die Kontakt zu Menschen haben, die ja suizidale Gedanken haben, also die sich eventuell umbringen möchten, in der Familie, im Freundeskreis. Was kann ihnen helfen, was können sie tun? Ich denke, als erstes, wir müssen dieses Thema enttabuisieren. Und dieser Abend ist unter anderem ein erster Schritt in diese Richtung. Wir müssen über dieses Thema reden, als Gesellschaft, als Gemeinde. Wir dürfen dieses Thema nicht totschweigen, damit Betroffene sich trauen, darüber zu reden. Wir erleben es auch immer wieder in der Seelsorge. Manche Menschen haben diese Gedanken und sie trauen sich nicht, diese Gedanken zu äußern. Sie denken, der Seelsorger würde jetzt gleich vom Stuhl kippen, wenn man diese Worte ausspricht. Weil das so etwas Schlimmes ist, dass man nur solche Gedanken haben kann. Und sie trauen sich nicht, das auszusprechen. Aber wenn wir dieses Thema enttabuisieren, wenn wir darüber reden und Hilfe anbieten, dann merken die Leute, hey, ich kann darüber reden und der andere wird nicht vom Stuhl fallen und er wird nicht ganz, ganz böse von mir denken und er will und er kann mir helfen. Und dann sind sie eher in der Lage, sich auch Hilfe zu holen, weil Suizid immer verhindert werden muss. Jeder Suizid ist einer zu viel. Und darüber reden ist eine ganz, ganz wirksame präventive Maßnahme. Und je früher diese Hilfe passiert, desto besser. Und ich merke es auch in der Vergangenheit, gar nicht so lange her, man hört immer mal wieder Menschen abfällig über Leute sprechen, die mal Suizid begangen haben. Dass man dann über bestimmte Methoden sich abfällig äußert. Das kann sehr, sehr verletzend sein für die Angehörigen von Leuten, die so etwas getan haben. Weil ja einer aus der Familie genauso etwas getan hat. Und man weiß nie, wer bei der Geburtstagsfeier, wo 20, 30 Leute sitzen, wer alles da ist und was sie alles für eine Familiengeschichte mit sich bringen und was sie alles erleben und wie das dann auch wehtun kann. Neulich hörte ich jemanden sagen in der größeren Runde, ich kann das absolut nicht verstehen. Warum machen Menschen das? Ich verstehe es einfach nicht. Man merkt, also es gibt ein großes Unverständnis und eine große Unsensibilität. Deswegen mein Appell, lasst uns sensibel sein mit diesem Thema und auch aufpassen, was wir auch in größeren Runden sagen, weil das kann die Angehörigen, die sowas erlebt haben, sehr, sehr hart treffen. Ja, was kann man jetzt tun? Also, ganz wichtig ist, man muss die Anzeichen für die Suizidgefährdung erkennen. Meistens gibt es dafür im Vorfeld irgendwelche Anzeichen. Welche können das sein? Zum einen Stressfaktoren. Was sind das für Faktoren? Wenn man einen Verlust hatte, zum Beispiel nach einem Verlust einer Beziehung durch Tod oder durch Trennung. Erschütterung der Persönlichkeit wie Arbeitslosigkeit, ungewollte Schwangerschaft, Fehlgeburt, Rente, eine längere Krankheit, sowas wie Krebs, psychische Krankheiten, Depressionen, Schizophrenie, Erfolgsdruck in der Schule, in der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde. All das sind Stressfaktoren. Wenn man die wahrnimmt, muss man sensibel sein bei seinen Leuten um sich herum und auf sie besonders achten. Zweitens, ein weiteres Anzeichen ist die persönliche Geschichte. Was bringt der eigentlich so mit? Denn wenn jemand einen Suizidversuch hinter sich hat, ist es statistisch sehr, sehr häufig, dass ein nächster Suizidversuch kommt. Also wenn du jemanden kennst, der das schon hinter sich hat, sei ganz besonders achtsam. Wenn jemand einen Tod oder einen Suizid eines Angehörigen in der Kindheit hatte, dann führt auch das statistisch häufiger zu eigenen Suiziden. Oder wenn man in der Kindheit misshandelt worden ist. Deswegen sei achtsam, wenn diese Dinge vorkommen bei Leuten, die du kennst, sei da besonders achtsam. Oder auffälliges Verhalten. Da ist jemand, der sich auf einmal auf den Tod vorbereitet. Er verschenkt Dinge und sagt, ach, brauchst du mir nicht mehr zurückgeben. Er vermacht sein ganzes Hab und Gut. So wie Ahitofel, der hat sein Haus bestellt. Oder man ganz, ganz viel auf einmal spendet oder Versicherung abschließt, Testament verfasst und so weiter. Das sind alles Signale. Oder Isolation, man zieht sich immer mehr zurück. Keine Geburtstage mehr, keine Feiern, keine Gemeindebesuche mehr. Man verfasst einen Abschiedsbrief, Alarmstufe Rot. Oder man verhält sich anders, man redet anders. Die Mode ist anders, die Moral ist anders, das Geldverhalten ist anders. All das muss uns wachsam machen. Ja, was kann man denn tun, wenn man mit den Gefährdeten, die also suizidale Gedanken haben, spricht? Als erstes Hilfe holen. Man muss versuchen, den Akutheitsgrad irgendwie zu bewerten. Also wie akut ist das jetzt gerade? Und wenn man denkt, es ist ganz akut, dann muss man sofort Hilfe holen. Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Rettungsdienst, was auch immer. Und diese Leute von diesen Stellen, die sagen, lieber einmal zu viel anrufen als zu wenig. Lieber kommen wir einmal umsonst raus und es war doch nicht so schlimm quasi, als dass wir nicht kommen und dann passiert es doch. Und die können dann helfen, die sind darin geschult, die wissen genau, wie geht man mit diesen Personen um. Dann natürlich Gott um Weisheit bitten. Gebet ist die wirksamste Waffe. Anzeichen ernst nehmen, lieber auf Nummer sicher gehen und nicht denken, es passiert eh nicht. Dann Vertrag abschließen. Das habe ich von einigen gehört, die das machen, die sagen, okay, wir sind jetzt im Gespräch, versprich mir, dass du dir nichts antun wirst. Und wenn du etwas vorhast, dass du mich dann anrufst. Und das klappt sehr, sehr häufig. Die lassen sich meistens sogar darauf ein. Das ist oft ein wirksames Mittel. Dann Aufmerksamkeit, aufmerksam sein, rede mit ihnen. Nimm dir Zeit für die Person, hör zu, zeig Verständnis für das Leid. Nimm die Sorgen ernst, leide mit, zeige Nähe, biete Trost. Sag, du kannst mich jederzeit anrufen, auch nachts, es ist egal wann. Ich bin jederzeit da. Dann ist es wichtig, auch vor Suizid ganz klar zu warnen. Immer ganz deutlich von Suizid abraten und niemals dazu ermutigen, weil es eben Sünde gegen Gott und gegen Menschen ist. Dann auf Jesus hinweisen. Wir lesen von Jesus, er hatte die gleichen Versuchungen wie wir. Er weiß, wie es uns geht. Und darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten, sagt der Hebräerbrief. Jesus kennt unsere Sorgen. Er weiß, wie es uns geht und deswegen können wir zu ihm kommen. Und das müssen wir diesen Menschen vermitteln. Jesus weiß, wie es dir geht und er kann dir helfen. Und wichtig ist auch den Zauber des Suizids nehmen. Manche Menschen haben so eine verklärte Sicht, als ob Suizid so irgendwas was Schönes sei. So, ja, es gibt so einen Zauber dabei und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht im Entferntesten irgendwie schön. Es ist mit Schmerzen verbunden, es ist brutal. Auch die Frage, wer findet dich dann eigentlich? Was passiert, wenn du dich tötest? Wer sieht dich dann da liegen? Und diese Gedanken helfen, habe ich auch schon von einer Person gehört, sind sehr effektiv, um einen vor einem Suizid auch ja vielleicht zu bewahren. Es ist kein romantischer Tod, es ist einfach nur grausam. Und dann natürlich Lösungen anbieten, Probleme durchdenken, gemeinsam versuchen zu lösen, Auswege aufzeigen, geistliche Gemeinschaft haben, beten, mit in der Bibel lesen, singen. Es ist ein geistlicher Kampf auch. Ja, also Suizid kann nicht immer verhindert werden, aber wenn wir aktiv dabei sind, dann ist es häufig ein sehr wirksames Mittel dagegen. Zweitens, was kann gefährdeten Personen helfen? Also Leuten, die überlegen sich vielleicht das Leben zu nehmen. Als erstes würde ich sagen, du musst dich nicht schuldig fühlen. Suizidgedanken sind tatsächlich sehr häufig. Man denkt immer, ich bin der Einzige in der Gemeinde. Das erleben auch wir hier vermehrt. Auch Prominente, auch erfolgreiche Menschen haben diese Gedanken und mach dich deswegen nicht fertig, nur weil du diese Gedanken hast, weil das treibt einen noch mehr in diese Spirale hinein. Zweitens würde ich sagen, glaub nicht alles. Glaub dir selbst nicht alles. Nicht alles, was du selbst denkst. In Depressionen, da versinkt man oft und glaubt vielen Lügen, die man irgendwo aufgeschnappt hat. Glaub das nicht. Suizid ist keine Lösung. Auch wenn die Leiden jetzt unerträglich scheinen, der Suizid ist nicht rückgängig zu machen. Glaub nicht alles, was du selber denkst. Und drittens, rede darüber. Hol dir Hilfe. Nimm Seelsorge in Anspruch. Ruf deine Freunde an. Eltern, Pastoren. Egal, sprich mit irgendjemandem, aber sprich. Bleib damit nicht allein. Es gibt sogar extra eine Hotline. 0800 111 0111. 24 Stunden am Tag erreichbar, 365 Tage im Jahr. Da sind Experten, die sich Zeit nehmen, wenn es ganz akut ist oder auch nicht, wie auch immer. Hol dir Hilfe und rede mit Menschen darüber und tu das nicht. Zum letzten Schritt möchte ich noch Hilfen weitergeben. Ein paar Worte noch für Leute, die mit Suizid umgehen mussten in der eigenen Familie, im Freundeskreis oder wo auch immer und die an diesen Folgen leiden. Auch da möchte ich ein paar kurze Punkte weitergeben. Erstens, du bist nicht schuld. Verantwortlich für den Suizid ist die Person, die den begangen hat. Es ist die eigene freie, wie auch immer, Entscheidung. Oft sind die Entscheidungen eben nicht frei, wegen Krankheit und so weiter. Auch wenn du vielleicht Fehler gemacht hast, du bist nicht schuld, du bist nicht verantwortlich für den Suizid von den Angehörigen von dir. Zweitens, du darfst hoffen. Die Person kann bei Gott sein, also das heißt nicht automatisch, dass sie irgendwie das Heil verloren hätte oder so, das Urteil steht uns gar nicht zu und wenn sie gläubig war, und mit Jesus gelebt hat, dann wird sie auch bei Jesus sein. Und du darfst trauern, auch bei einem Suizid, bei einem Selbstmord sozusagen. Und dieses Thema Trauer wird noch ein eigenes Thema in unserer Reihe sein. Deswegen werde ich auch nicht drauf, auch aufgrund der Zeit gar nicht drauf eingehen. Aber du darfst trauern. Du darfst dir Zeit nehmen zu weinen, zu trauern und dir Zeit dafür ja auch zu nehmen. Viertens, bleib nicht allein damit. Such dir Hilfe, sprich mit anderen darüber. Und fünftens, sorge auch für deine emotionale Gesundheit. Was tut dir gut? Wie geht es dir wirklich? Erhol dich, gönn dir etwas, such Stille, aber sorge dafür, dass es dir auch emotional gut geht. Ich möchte schließen mit einem Wort aus 2. Korinther 2. Paulus schreibt, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt. Ich finde das ganz bewegende, spannende Verse. Paulus kannte depressive, leidvolle Momente. Er war kurz vorm Tod sozusagen. Er hatte Bedrängnis, Verfolgung und subjektiv schien es über seine Kraft zu gehen, über seine Bedrängnisse. Wir wissen, Gott wird uns nicht über unsere Kraft versuchen, aber es schien so, das ist jetzt zu viel, Gott. Ich kann nicht mehr. Er hatte schon mit dem Leben abgeschlossen. Er dachte, jetzt ist es vorbei. Und dann hat er aber erkannt, Gott lässt dieses Leid zu, dieses Tief zu. Warum? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Ganz bewusst hat Gott Paulus da unten hingehen lassen, damit Paulus versteht, ich kann mich nicht auf mich selbst verlassen, ich brauche Gott. Und er hat verstanden, Gott kann die Toten auferwecken, sagt er ja hier, der kann auch uns retten. Und Gott hat gerettet und Gott wird auch in Zukunft retten. Und das möchte ich dir mitgeben. Vielleicht fühlst du dich wie Paulus und denkst, das geht jetzt nicht mehr weiter. Das Leben ist so hart, es ist vorbei und ich möchte auch nicht mehr. Dann möchte ich dir diese Worte von Paulus auch mitgeben. Vielleicht macht das Gott extra auch, um dich zu ihm zu führen. Und du kannst deine Hoffnung auf Gott setzen. Er will dir helfen, er kann dich retten, er wird dich da rausholen. Und es gibt immer einen Ausweg mit Jesus. In seiner Kraft, bei ihm, gibt es einen Ausweg. Und das ist doch ein großer Trost und eine Ermutigung für ganz harte, für ganz schlimme Zeiten. Ja, Gott segne uns beim Nachdenken bei diesem echt sehr, sehr ernsten und harten Thema. Ich hoffe, das konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Wenn Fragen sind, können wir uns nachher auch gerne im Anschluss darüber unterhalten. Ich schlage vor, dass wir jetzt weitermachen mit einem Lied, genau, mit Joel. Ein passendes Lied singen wir noch dazu und dann gehen wir in die Gebetszeit.